Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Wir befassen uns in dem Semester mit Geschichten und Mythen in der Philosophie, in der Wissenschaft, der Technik, der Gesellschaft und Kunst. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe das ungetrübte Vergnügen, für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren, Semester um Semester. Wir befinden uns in der 24. Folge mittlerweile und gemeinhin kommt jetzt der Werbeblock und ich weise Sie darauf hin, dass Sie Tonaufnahmen, über 200 an der Zahl mittlerweile, von den vorhergegangenen Vorträgen aus den letzten 12, 13 Jahren im Internet finden können, auf der Internetseite der Hochschule Konstanz. Und eigentlich steht in diesen schönen Faltblättern, die Sie sich gerne mitnehmen dürfen, hier unten rechts die URL, wo Sie das finden können. Da unsere Hochschule aber seit neuestem einen nagelneuen Internetauftritt hat, finden Sie nichts. Sie finden nicht nur dort nichts, sondern generell relativ wenig. Ich habe mit großem Vergnügen vorher die Geschichte kurz erzählt, festgestellt, nach dem ersten halben Tag des Internetauftritts bekam ich eine Anfrage von einem Studienbewerber, der sich für den Masterstudiengang Mechatronik interessiert. Und ich habe mich etwas gewundert, weil es ist nicht ganz mein Fach. Und dann ging ich der Sache nach und dachte, ich suche mal den Zuständigen für den Masterstudiengang Mechatronik auf den Seiten, habe das gemacht und fand mich. Und fand dann unter vielen Umwegen dann heraus, wer wirklich zuständig ist, schickte dem das. Ich weiß nicht, ob es ihm je erreicht hat. Was ich aber dann einen Tag später erfuhr, war, dass man mich überall findet. Ich bin nämlich von den Machern des Internetauftritts ausgesucht worden, als Musterstudiendekan auf allen Fakultätsseiten zu stehen. Sie können sich also vorstellen, wie viel E-Mail-Verkehr ich derzeit habe. Es ist ganz lustig, ja. Nun gut, also im Moment finden Sie auf der Seite nichts, weil Sie die Seite nicht finden. Fänden Sie sie aber, dann fänden Sie über 200 Vorträge aus den letzten 12 bis 13 Jahren und die können Sie sich einfach so anhören und runterladen auf Ihre Abspielgeräte und das macht eigentlich richtig Spaß, also wenn man es findet. Ich bin mir sicher, das dauert nur ein halbes bis ein Jahr, dann ist wieder alles gut und dann wird die Welt wieder in Ordnung sein. Und das ist fast schon eine Überleitung zu unserem heutigen Vortrag, bei dem wir uns mit dem Mythos der künstlichen Intelligenz befassen. Wir haben zu Gast Professor Dr. Sebastian Stiller. Er ist Mathematiker und Philosoph und lehrt an der Technischen Universität in Braunschweig am Institut für mathematische Optimierung. Er ist in der Vereinigung der Deutschen Mathematiker tätig. Und was für Sie vielleicht relevant ist und interessant, ist eine Buchveröffentlichung, die er gemacht hat. Ich glaube, das Buch ist vor einem Jahr etwa erschienen, anderthalb, sowas. Ja. Im Knaus Verlag, das heißt Planeten der Algorithmen. Und ja, ich glaube, in der Tat, ich merke es gerade schmerzvoll, Algorithmen haben Einfluss auf unsere Existenz gar und zumindest auf unseren Alltag. Und vielleicht sollten wir wissen, warum. Ich fürchte zwar, dass ich über dieses Warum, das mich gerade plagt, auch nach der Lektüre des Buches nicht unbedingt weiß, was da sich getan hat und wie ich dem Abhilfe schaffen kann. Aber gleichwohl, wir können aus dem Buch, glaube ich, eine Menge rausziehen und es ist verständlich und unterhaltsam geschrieben, sodass auch ein Nicht-Mathematiker wie ich da mitkommt oder ein Nicht-Informatiker, also Planeten der Algorithmen von Herrn Stiller. Heute wird er uns was erzählen über künstliche Intelligenz und den Mythos künstliche Intelligenz, was können wir uns unter dem Begriff vorstellen. Wie immer an diesen Montagabenden können Sie im Anschluss an den Vortrag mit Herrn Stiller und mir ins Gespräch kommen, Ihre Fragen stellen. Aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Stiller.
Ja, vielen Dank, Herr Friedrich. Vielen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind und die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie mich nach Konstanz geholt haben. Ich bin jetzt gerade erst angekommen, aber ich finde die Stadt schon heute Abend wunderschön und ich freue mich, dass ich morgen Vormittag ein bisschen Zeit habe, hier rumzuschlendern und mir das anzugucken. Heute Abend wird es ein bisschen gruselig. Ich zeige Ihnen jetzt gleich ein Bild, bei dem ich immer ziemlich viel Angst bekomme. Und deswegen möchte ich vorher mit Ihnen darüber sprechen, wovor Sie Angst haben. Also das ist ein bisschen eine intime Frage, aber wir machen das ganz locker. Also wir stimmen so ab. Also zum Beispiel, wer von Ihnen hat Angst vor Spinnen? Also große Spinnen. Okay, gut. Wer von Ihnen hat Prüfungsangst? Also die sind ja jetzt nicht alle noch in Prüfung drin, aber es gibt so Situationen, wo das Leben irgendwie auf einen Punkt zuläuft, wo man alles, worum es einem geht, wo man bisher für gearbeitet hat, es läuft auf diesen einen Punkt zusammen. Und danach gehen die Fäden wieder auseinander und jetzt in diesen Punkten muss es funktionieren und man hat Angst davor, dass man versagt, dass man vielleicht alles, was man so gut vorbereitet hat, dann auf einmal doch nicht mehr da hat. Und dann gibt es so ein komisches Gefühl, es zwängt sich auch geradezu physisch irgendwas in einem zusammen. Kennen Sie das Gefühl? Wer kennt das Gefühl? Ja, schon mehr. Das ist schon gut. Kennen Sie, also jetzt sitzen Sie sitzen ja alle ganz bequem in den Reihen, vielleicht sogar hinterm Laptop oder hinter der Pizza, das finde ich hervorragend, guten Appetit. Das ist eine gute Idee. Nein, das finde ich wirklich gut. Also sollen es genießen heute Abend. Aber stellen Sie sich vor, Sie stehen hier vorne, so wie ich. Sie sitzen nicht da hinten. Sie müssen jetzt vor vielen Leuten sprechen. Wer von Ihnen hat so ein bisschen Knoten im Bauch, wenn er vor vielen Leuten sprechen muss? Ja, sehen Sie, das ist ein gutes Gefühl. Man muss es umdrehen können. Und daraus die Anspannung, dass man konzentriert ist, haben. Aber Sie sehen an den beiden Beispielen, an der Prüfungsangst und auch an dem, es geht uns irgendwie um was als Menschen. Ja, wir haben Angst, weil es uns um was geht. Ja. So, jetzt sind Sie alle heute Abend hier, das heißt, Sie sind nicht zu Hause. Sie sehen, ich bin Mathematiker, ich kann logisch folgern. Sie haben Ihren Haushalt zu Hause gelassen, zum Beispiel Ihren Toaster und Ihren Kühlschrank. Jetzt frage ich mich, wer von Ihnen hat Angst davor, dass ich, während Sie hier sind und mir genüsslich zuhören und Pizza essen, dass Ihr Toaster und Ihr Kühlschrank sich zusammenrotten und die Bude abfackeln. Darf ich mal sehen, wer das... Niemand. Ah ja, das ist interessant. Also Sie haben vielleicht ein bisschen alte Toaster alle. Ne? Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Toaster, die sind mit dem Internet verbunden, die Toaster werden von einer künstlichen Intelligenz gesteuert, die unterhalten sich mit dem Kühlschrank, der Kühlschrank fragt den Toaster, war der Toast gut oder soll ich ein bisschen weniger kühl machen, kannst du dann besser toasten? Unterhalten die sich und der Toaster überlegt sich, wie viel Energie er macht, ob er vielleicht schon mal vorheizt. Die haben die Bilderkennung, fragen sich, ach guck mal, da kommt er in die Küche, sie sitzen aber hier. Ja. So, wir sollten schon mal wieder anheizen, mehr anheizen. Könnte es nicht sein, dass das Ding vielleicht doch irgendwie abends mal die Bude abfackelt? Vielleicht kennen Sie die Geschichte, das war um die Jahrhundertwende. So kurz vor, also die Jahrhundertwende von 1900, also vom 19. ins 20. Jahrhundert, da war das Kino gerade ziemlich neu. Und da gibt es so eine Geschichte, dass in einem Film gedreht worden ist von der Einfahrt eines Zugs in einen Bahnhof. Ja, und der, das ist ein Stummfilm. Und in einer Szene fährt der Zug direkt auf sie zu, auf das Publikum. Die Leute sind in Paris schreiend aus dem Kino herausgerannt. Blöd. Ne? Also kann einem doch nichts passieren. Warum? Also hätten Sie Angst in so einem Stummfilm? Nee. Sie haben, ja, Sie werden vielleicht erschrecken. Das ist aber, das sind ja noch nicht mehr Sie, das ist ja irgendwie so das vegetative System, das ist irgendwie unter Ihnen. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn Sie, also warum waren die Leute damals so ängstlich und Sie so entspannt? Na, Sie wissen einfach, im Kino kann Ihnen nichts passieren. Sie sitzen jetzt hier, es kann Ihnen nichts passieren, egal was da oben auf der Leinwand gleich erscheint. Deswegen sind Sie entspannt, weil Sie die Grenzen der Technik kennen. Damals, als das Kino neu war, kannten Sie vielleicht die Grenzen noch nicht, waren noch nicht an die Grenzen gewöhnt. Nehmen Sie ein anderes Beispiel. Wenn Sie auf dem Gehsteig laufen in der Stadt, dann kann es passieren, dass sich neben Ihnen ein Gegenstand bewegt, der 1 bis 2 Tonnen schwer ist. Schwerer als eigentlich jedes Tier, was bei uns lebt. Und es bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die Sie sehr selten im Tierreich finden. Und es ist stahlhart. Es fährt 50 an Ihnen vorbei. Und Sie gehen ganz gelassen über den Bürgersteig. Haben Sie nie Angst, dass das Ding mal so Sie mitnimmt? Nee. Aber was, wenn dieses Auto jetzt autonom gesteuert ist? Und was, wenn diese autonome Steuerung künstliche Intelligenz enthält? Haben Sie dann vielleicht doch Angst, dass die künstliche Intelligenz mal denkt, die stellt ja zum Beispiel fest, wo die Spur ist. Vielleicht stellt sie fest, dass die Spur auf Ihrem Regenmantel verläuft. Haben Sie davor Angst? Wahrscheinlich, weil Sie die Grenzen nicht gut kennen. Oder hat es überhaupt Grenzen? Welche Grenzen hat künstliche Intelligenz? Also, ich zeige Ihnen jetzt das Bild, vor dem ich richtig Angst habe. Ich habe wenig Angst davor, dass ein autonomes Auto mich überfährt. Aber ich habe viel mehr Angst vor Autofahrern, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich zeige Ihnen jetzt das Bild, vor dem ich Angst habe. Aha. So, das ist ein Bild, vor dem ich richtig Angst habe. Und ich sage Ihnen, warum. Also, was Sie sehen, ist, Sie sehen erstmal so ein verschleiertes Bild. Das sieht man jetzt leider in dem Beamer nicht ganz so stark, aber so, als müssten Sie nur den Schleier wegziehen und dann kommt da was Neues hinzu. Das ist irgendwie so eine nahe Zukunft, die unmittelbar auf uns einschlagen wird. Und das Zweite, was Sie sehen, es geht hier ja um nichts Geringeres als um what it takes to be human. Es geht darum, was es ausmacht, ein Mensch zu sein. Ja? Kleiner haben wir es nicht. What it takes to be human. Und das Zweite, was Sie sehen, ist, und das Dritte eigentlich schon, ist, was Sie da sehen, ist kein Mensch. Das ist ein bisschen makellos. Das ist ein bisschen besser als ein Mensch. Also diese künstliche Intelligenz, die da auf uns zukommt, die ist nicht nur ersetzt für den Menschen, sondern die ersetzt den Menschen sogar dadurch, dass sie noch mehr kann als der Mensch, dass sie besser ist als der Mensch. Das Nächste, was Sie sehen, ist erst, wenn ich Ihnen das Bild in voller Größe zeige, das ist nämlich Werbung von der Großbank. Die ist auch schon 1,5 Jahre alt oder so. Und die allen Ernstes diese Werbung gemacht hat. Das ist ein völlig banales Ding dahinter, wenn Sie damit reden. Aber die Werbung ist, what it takes to be human. Das heißt, der Anspruch hier ist, dass wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, es tatsächlich um unser Menschsein geht. So wird es verkauft. Was mir daran Angst macht, ist vor allen Dingen, dass ich zu viele Leute gesprochen habe, die zum Beispiel Entwicklungsvorstände oder Innovationsbeauftragte oder was auch immer von größeren Firmen sind, die das tatsächlich glauben. Schauen Sie, dahinter steht vor, also wenn Sie da unten hinstehen, lesen können, Talk to Artificial Intelligence, enter your name here. Und dann können Sie anfangen, sich mit dem so ein bisschen zu unterhalten und werden ziemlich schnell merken, takes a little more to be human, right? Aber die Idee dahinter kommt aus einem klassischen Konzept, dem sogenannten Turing-Test. Der Turing-Test sagt, eine Maschine ist nichts weniger als ein Mensch, wenn ein Mensch ihn nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann. Ja, Alan Turing ist sicherlich ein Mensch, vor dem ich höchsten Respekt habe. Ich werde Ihnen nachher noch sagen, warum. Aber vor dem Turing-Test, den würde ich nicht unterschreiben. Und ich sage es gleich vorneweg, falls Sie dann gleich nach Hause gehen wollen und sagen, jetzt wird es langweilig. Ich muss Sie enttäuschen, so eine künstliche Intelligenz gibt es nicht. Und so eine künstliche Intelligenz wird es auch nie geben. Künstliche Intelligenz im Wortsinn, also etwas, was künstlich dasselbe ist oder annähernd dasselbe ist, wie wir Menschen es haben, nämlich als vernunftbegabte Wesen, das gibt es nicht und das wird es meines Erachtens auch nicht geben. Und das aus guten Gründen. Ich möchte Ihnen die Gründe kurz zusammenfassen. Also, wenn Sie sich vorstellen, was wir vorhin gesagt haben über Angst, ja, dann geht es uns Menschen um etwas. Wir haben überhaupt keinen Grund dafür, zu der Annahme, dass es irgendeiner Maschine um irgendetwas geht. Ja? Also alles, was Wille angeht und auch alles, was Bewusstsein angeht, haben wir keinen Grund anzunehmen, dass das in Maschinen irgendwie auftritt. Das Zweite ist, hier steht Talk to Artificial Intelligence. Ja? Sie sprechen als Mensch, aber die Maschine spricht nicht. Die Maschine imitiert das Sprechen, aber sie spricht nicht. Denn, wenn Sie sich das so vorstellen wollen, jedes Mal, wenn Sie sprechen, dann tun Sie ja auch etwas. Das ist eine von vielen philosophischen Theorien darüber, was Sprechen bedeutet, aber sicherlich eine, die noch relativ bodenständig, sagen wir mal, ausgeprägt ist, die einfach feststellt, dass wenn ich etwas sage, ich auch gleichzeitig handle. Alles, was ich sage, bewirkt etwas in meiner Umwelt, und hat letztlich auch Rückwirkungen auf mich. Also auch Rückwirkungen auf das, worum es mir geht. Das heißt, wenn ich spreche, dann lasse ich nicht einfach irgendwelche Zeichenfolgen aus meinem Mund blubbern, sondern dann beeinflusse ich das, worum es mir geht, mehr oder weniger intensiv. Ich will Ihnen jetzt keine Vorlesung über Sprechakttheorie halten, aber ich will Sie darauf hinweisen, dass wenn Sie sich auf den Standpunkt des Turing-Tests stellen, dass es nur darum geht, nicht unterscheidbar zu sein, von außen nicht unterscheidbar zu sein von einem Menschen, dann nehmen Sie eine sehr, sehr enge, radikal-behavioristische Perspektive auf das ein, was den Menschen ausmacht. Das können Sie, das ist durchaus eine vertretene Position in der Philosophie, aber es ist eine sehr, sehr enge. Und in den meisten Teilen unserer Gesellschaft vertreten wir diese Position nicht. Und ich verstehe nicht so richtig, warum wir auf einmal, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, anfangen sollten, alle strikte Behavioristen zu werden. Alle zu sagen, ah nein, Wille gibt es nicht, Bewusstsein gibt es nicht, ist alles nur Gefasel. Also ehrlich gesagt, ich tue mir extrem schwer anzunehmen, dass ich kein Bewusstsein habe. Bei Ihnen bin ich mir nicht so sicher, aber das ist vielleicht schwierig, aber ich für mich kann das nicht aufnehmen. Also der letzte Punkt, der noch sehr wichtig ist, ein Taschenrechner kann ordentlich rechnen, ja? Der kann richtige Ergebnisse rausbringen. Aber dem Taschenrechner wäre es völlig egal, wenn er falsche Ergebnisse die ganze Zeit rausbringen würde. Der Taschenrechner hat an sich kein Interesse an Gültigkeit. Er hat noch nicht mehr einen Begriff von Gültigkeit. Sie als Mensch können sich fragen, worum geht es mir? Ist nicht so einfach die Frage. Aber das Faktum, dass Sie sich fragen können, worum es Ihnen geht, macht Sie als Mensch aus. Sie an sich können sich fragen, was ist wahr? Das kann sich eine Maschine nicht fragen. Auch wenn sie vielleicht Wahrheiten herausfinden kann, die Sie als Mensch nicht herausfinden könnten. Aber dass Sie wahr sind, können letztlich nur Sie wieder als Mensch feststellen. Also künstliche Intelligenz im starken Sinne können wir schon mal abhaken. Was am Ende übrig bleibt, ist, ich nenne es mal die real existierende künstliche Intelligenz. Also das, worüber wir die ganze Zeit reden und lesen. Sie reden, Sie sehen Investitionspläne von großen Firmen, von Audi, von Google. Sie hören über lernende Algorithmen, Sie sehen vielleicht kleine Roboter, die lernen, Fußball zu spielen, und das sieht wirklich so aus wie ein, keine Ahnung, 13, 14 Monate altes Kind, was das erste Mal auf den Ball draufhaut und dabei umfällt. Sie hören was über neuronale Netze, wenn die Leute etwas präziser sind, sprechen sie von künstlichen neuronalen Netzen. Es gibt Forschungszentren für künstliche Intelligenz, steht dick drauf. Also irgendwie muss es ja sowas wie künstliche Intelligenz in irgendeinem Sinne dann doch geben. Das ist die real existierende künstliche Intelligenz und ich möchte mir heute mit Ihnen angucken, was das eigentlich ist. Es gibt noch eine andere Diskussion. Die Diskussion ist die, wie weit können wir das menschliche, intelligente Verhalten imitieren? Wo hat das Grenzen? Wie weit werden wir kommen? Das ist eine ziemlich komplizierte Diskussion, weil das immer eine Diskussion ist, die so beliebig weit in die Zukunft projiziert. Und solche Diskussionen führe ich nicht gerne. Also überlegen Sie sich mal, was hätten Sie vor 10.000 Jahren tun müssen, um die Atombombe zu verhindern? Oder vor 500 Jahren? Ja? Also Physik, ganz schlechte Idee. Ja? Die Leute, die Galileo die Instrumente gezeigt haben, dass er gefälligst widerruft, die waren so gesehen auf der richtigen Seite der Geschichte, weil Galileo wollte die Physik voranbringen und letztlich hat das zur Atombombe geführt. Also Sie sehen, es ist völlig sinnlos, so weit im Voraus sich solche Fragen zu stellen. Erstens können wir sie nicht vernünftig beantworten und zweitens daraus Handlungsanweisungen abzuleiten, halte ich ja, für ziemlich fahrlässig. Aber wir können uns fragen, was wir jetzt und heute an konkreter künstlicher Intelligenz finden und was das von anderen Algorithmen unterscheidet. Denn letztlich, künstliche Intelligenz sind Algorithmen und darin müssen wir sie einordnen. Deswegen möchte ich kurz mit Ihnen erstmal darüber sprechen, was eigentlich ein Algorithmus ist. Jetzt kommt dieses schreckliche Bild weg. Moment. So, danke. So. Ja, also, ein Algorithmus ist erstmal was ganz Einfaches. Algorithmus ist die Idee, dass ich mir überlege, wie ich mir etwas überlege. Sie kennen das alle aus der Schule. Ja? Schriftliche Addition. Sie können sich jedes Mal neu überlegen, wie Sie die Addition durchführen. Sie können aber auch einmal einen Algorithmus bekommen, eine Regel, wie Sie das durchführen. Und das Tolle an diesem Algorithmus ist, es stimmt immer. Ja, Sie kriegen die Regel, wie Sie es durchführen, und wenn Sie es dann nach diesen Regeln durchführen, stimmt jedes Mal das Ergebnis. Ja, sich zu überlegen, wie man sich etwas überlegt. Das ist zunächst einmal etwas, was Sie ganz leicht in der Mathematik wiederfinden, aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche, wo wir Menschen genau das tun. Wo wir uns nicht einfach nur jedes Mal neu an eine Sache heranschmeißen, sondern wo wir uns Prinzipien setzen, wo wir uns überlegen, wie jedes Mal gut eine Lösung gefunden werden kann. Straßenverkehrsordnung ist ein typisches Beispiel dafür. Eigentlich jeder Jurist ist im Grunde Algorithmiker. Ja, sich zu überlegen, wie man, welche Prinzipien man, welche wenigen einfachen Regeln man formulieren muss, damit in der Vielzahl der Fälle, die rauskommen können, immer das richtige Ergebnis entsteht. Das ist letztlich algorithmisches Denken. So, jetzt gibt es da eine Erklärungsweise, die man eigentlich so, wenn man so einen Vortrag unter Nicht-Mathematikern, aber auch bei Mathematikern hilft es meistens, sozusagen das erste Mal erklären will, was ein Algorithmus ist, dann bietet es sich immer an, das mit einem Kochrezept zu vergleichen. Ne? Am Kochrezept haben sie auch klare Vorgaben, was sie zu tun haben und zu lassen, und dann kommt das Essen raus. Und da ist auch so ein bisschen gleich die Kritik an Algorithmen drin. Ne? Das ist sozusagen algorithmisches Denken, sozusagen das Fast Food des Denkens. Ja? Wenn sie es nach dem Algorithmus machen, kommt immer das Gleiche. Ja? Das ist ein sehr griffiger Vergleich und der hat auch gleich eine Kritik mit drin und er ist auch gleich falsch. Ein Algorithmus ist kein Kochrezept. Schauen Sie, wenn da jedes Mal 5 rauskommen würde, wäre das sicherlich kein guter Algorithmus zur Addition. Aber wenn Sie ein Kochrezept benutzen, dann kommt jedes Mal das gleiche Essen raus. Also der Witz an einem Algorithmus ist, dass Sie wenige Regeln formulieren, aber aus diesen wenigen Regeln sich die ganze Vielfalt des Phänomens, das Sie zu greifen versuchen, tatsächlich abbildet. Ein Algorithmus steht immer in diesem Zwiespalt, dass er mit wenigen Regeln die Vielfalt des Phänomens trotzdem wiedergeben muss. Hier ist das, bei der schriftlichen Addition funktioniert das wunderbar. Aber es funktioniert nicht bei allen Sachen gleich gut. Ja. Übrigens, ganz kurz, ich hatte es überblättert, Entschuldigung, ich sollte öfter auf meine Zettel gucken. Diese Geschichte mit dem sich überlegen, wie man sich etwas überlegt, da kommt auch der Name her. Also sozusagen jetzt fürs Poesiealbum, wenn Sie irgendwann mal in die Versuchung kommen zu erklären, was das Wort Algorithmus eigentlich vom Wort her heißt, holen Sie nicht Ihr Schulgriechisch raus. Ja? Erstens steht das, für Rhythmus steht das H falsch, ja? Und Algo ist auch keine Vorsilbe, soweit ich das weiß. Das ist die Umschrift eines Namen, eines Gelehrten, eines persischen Gelehrten, der in Bagdad gelebt hat, der hieß Al-Schwarizmi und im Lateinischen wurde daraus Algorithmi. Und was konnte der Mann? Ja, der konnte super algebraische Gleichungen lösen. Ja? Aber das war ihm nicht genug. Er hat sich überlegt, wie er algebraische Gleichungen löst. Wie er eigentlich immer wieder auf die Lösung draufkommt, was die Prinzipien sind. Und diese Prinzipien, die hat er in das Buch geschrieben. Und jetzt konnten alle möglichen Leute mit diesem Buch algebraische, also diese speziellen algebraischen Gleichungen lösen. Das heißt, er hat einen Algorithmus geschrieben, obwohl er gar keinen Computer hatte. Aber er hat es im Buch geschrieben. Ja? Human prozessierbarer Algorithmus. Da stammt das Wort her und das ist genau das Prinzip, sich zu überlegen, wie man sich etwas überlegt. Aber jetzt sehen Sie auch, in einem Algorithmus ist automatisch immer ein Machtanspruch drin. Ja, wenn es in Bagdad jemanden gibt, der gut algebraische Gleichungen lösen kann, dann kann es auch noch in Budapest, in Berlin und in Konstanz und in Boston und sonst wo jemanden geben. Aber wenn der Typ in Bagdad so ein Buch schreibt, dann braucht man die anderen alle nicht mehr. Wenn sich einer die Mühe gibt, sich in Ruhe zu überlegen, was die beste Methode ist, um algebraische Gleichungen zu lösen, dann ist der Case gegessen. Ja? Sie können sich das so ein bisschen wie mit einem König vorstellen. Also wenn Sie einen König haben und das ist ein guter König, ja, so ein gerechter König, ein kluger König, ein ehrlicher König, der sich jeden Tag in seinen Thronsaal setzt, von früh bis spät und zu Gericht sitzt. Und er macht das wirklich gut. Er will es wirklich gut machen. So, und dann wächst sein Königreich. Irgendwann kann er das nicht mehr alles machen. Was macht er? Er schreibt ein Gesetzbuch. Das heißt, er versucht zu überlegen, nach welchen Prinzipien spricht er Recht, nach welchen Prinzipien ist er gerecht, schreibt es in das Buch und jetzt kann er ein viel größeres Königreich beherrschen und mit seiner Weisheit beglücken. Das heißt, wenn Sie einen Algorithmus haben, dann kann Ihre Idee skalieren. Umgekehrt, wenn Sie ein Geschäftsmodell haben wollen, das skaliert, dann müssen Sie, soweit es geht, algorithmische Lösungen suchen. Ja? Also denken Sie an Facebook. Facebook ist ein Unternehmen, das darauf aufbaut, meisten dieser Unternehmen, dass es skaliert. Und wenn wir jetzt eine Zensurdebatte haben, dann ist natürlich Facebook daran interessiert, das irgendwie algorithmisch in den Griff zu kriegen. Es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert noch nicht, vielleicht wird es nie richtig funktionieren, aber der Versuch ist da, es eben nicht auf Einzelentscheidungen herunterkommen zu lassen, sondern sich in Ruhe zu überlegen, nach welchen Prinzipien man das regeln kann, nach welchen Prinzipien man das erkennen kann und dann in der Lage zu sein, diese Entscheidung algorithmisch zu treffen. Und jetzt will ich Ihnen ein Beispiel geben, wo Sie merken, warum das nicht so irrelevant ist, dass wir künstliche Intelligenz im starken Sinne eben nie haben werden. Es gab ein Bild, ich zeige Ihnen das Bild mit Absicht nicht. Es war das Bild eines Mädchens, das nach einem Napalmangriff zwischen Soldaten wegläuft. Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Sie wissen, dass das bei Facebook von einem Journalisten gepostet wurde und es wurde als Kinderpornografie bei Facebook gesperrt. Jetzt, wenn Sie heute einen Journalisten fragen, was er von diesem Bild erhält, das Bild selber ist ein historisches Dokument. Aber keine Zeitung würde, wenn das heute das aktuelle Foto wäre, würde keine Zeitung dieses Bild drucken. Die Persönlichkeitsrechte der Person dort, all diese Fragen waren damals völlig anders beurteilt, würde man heute nie wieder machen. Trotzdem ist das keine Kinderpornografie, sondern ein historisches Dokument. Jetzt merken Sie aber, wenn Sie dieses Bild posten oder sperren, dann treffen Sie nicht einfach nur irgendeine Entscheidung, sondern Sie machen was. Ja, Sie sind letztlich politisch aktiv, dadurch, dass Sie dieses Bild zeigen oder nicht zeigen. Sie stehen dafür ein, dass Sie dieses Bild zeigen wollen oder eben nicht zeigen wollen. Das heißt, die Entscheidung letztlich, ob Sie das Bild zeigen oder nicht zeigen, hängt letztlich davon ab, wie Sie sich zu Ihrer Welt verhalten wollen, worum es Ihnen geht, wofür Sie einstehen wollen, wofür Sie Mut haben. Und das sind alles Dinge, die eine künstliche Intelligenz eben nie haben wird, weil sie nicht im starken Sinne künstliche Intelligenz ist. Ja? Also wir können natürlich sehr viele Entscheidungen, von denen wir wissen, wie sie aussehen sollen, versuchen nachzubilden mit künstlicher Intelligenz. Aber es gibt sicherlich Entscheidungen, die wir so nicht treffen können, weil es eben keine Menschen sind. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Der König kann ein Gesetzbuch schreiben. Ja? So. Und dann weiß er ungefähr, wann dieses Gesetzbuch in Ordnung ist und wann der Richter bitte nochmal nachfragen soll, wann man sozusagen Einspruch einlegen kann. So. Aber der König schreibt das Gesetzbuch ja nicht selber. Es gibt fast niemanden, der seine eigenen Algorithmen im Wesentlichen, verwendet. Wir alle verwenden die Algorithmen anderer Menschen. Ja, so wie kein Mensch ein eigenes selbstgebautes Auto verwendet. Ja, auch wenn man Automobilbauingenieur ist, tut man das nicht. Das heißt, es ist immer die Situation, dass jemand zu dem König hinkommt und sagt, ach, du hast so viel Stress, ne? Nimm hier mal ein Gesetzbuch, dann kannst du mal wieder ein bisschen so wie so ein König so durch den Schlossgarten flanieren und so. Ja? Nimm mal dieses Gesetzbuch. Das heißt, es gibt Verkäufer, die uns Algorithmen andrehen. Und diese Verkäufer haben selber den Algorithmus auch nicht geschrieben. Die verkaufen uns den Algorithmus nur. Und die verkaufen ihn uns mit den Worten, mit denen sie den Algorithmus beschreiben. Die haben ihn oft selber nicht verstanden. Und wir fragen nicht nach, sondern wir nehmen die Worte, die sie uns geben. Die sagen zum Beispiel, ja, das ist künstliche Intelligenz drin. Super, künstliche Intelligenz. Oh, klar, nee, so. Wir haben uns völlig abgewöhnt, nachzufragen, welche Kriterien, welche Prinzipien diesen algorithmischen Entscheidungen zugrunde liegen. Und wenn Sie vorhin die Großbank gesehen haben, ich fürchte, viele Leute, die da sich entscheiden, an bestimmten Stellen Algorithmen einzusetzen, fragen auch zu wenig nach welchen Prinzipien hier wirklich entschieden wird. Also, in vielen Fällen sind Algorithmen heutzutage wie Berater. Das heißt, einen Teil meiner Entscheidung kann ich nicht mehr selber treffen. Es ist einfach zu viel Information, die ich prozessieren müsste, schon allein, wenn ich eine einfache Webseite suche. Oder ein Journalist, der Informationen sucht. Sie als Privatmann, Sie als Journalist, Juristen, Mediziner, die nach relevanten Fällen für eine bestimmte onkologische Entscheidung suchen, all das können Sie nicht mehr alleine durchsuchen oder Sie müssten deutlich weniger Daten zur Kenntnis nehmen. Das wäre auch nicht gerade gut. Das heißt, Sie müssen sich irgendwie helfen lassen. Aber wenn Sie sich einen Berater zu sich nach Hause holen oder in Ihre Firma holen, dann wollen Sie doch von dem Berater wissen, wie der arbeitet. Sie wollen nicht die Arbeit von dem Berater machen, aber Sie wollen wissen, was hat er für eine Ausbildung, nach welchen Prinzipien entscheidet er, was überlegt er sich eigentlich? Und wenn er dann mit einem Ergebnis kommt, dann werden Sie nicht einfach sagen, ah ja, klar, mache ich so. Sondern Sie werden sagen, okay, bei dem Berater kann ich die Meinung zur Kenntnis nehmen, aber ich würde gerne noch eine zweite Meinung haben. Und bei dem Berater weiß ich, zu diesen Fragen kann ich mich absolut auf ihn verlassen, kann ich genauso nehmen, wie er es macht, ist wie gedruckt. Das heißt, Sie können einschätzen, was ein Berater taugt, wie ich ihn zuordnen kann und für welche Fälle er wirklich brauchbar ist und für welche nicht. Und diese Fähigkeit sollten wir auch haben, wenn wir Algorithmen benutzen. Das heißt, wir müssen unterscheiden können, was diese Algorithmen tun, welche Wahrheitsgehalt sie haben und an welcher Stelle sie richtig eingesetzt sind. So, und ich möchte Ihnen jetzt, ja. Ja, ich war vor 2 Wochen auf einer Tagung der Bundeszentrale der Verbraucherschutzgesetz, nee, was sind das, Verbraucherschutz, wie auch immer, also der VZBZ heißt das Ding abgekürzt. Und da ging es genau um diese Fragen. Es gibt einen aktuellen Fall, der bei der Schufa, der beim ich weiß nicht genau bei welchem Gericht, beim Gericht anhängig ist, wo es darum geht, dass jemand Auskunft darüber haben möchte. Es gibt die Möglichkeit eines In-Kamera-Verfahrens. Entschuldigung, es geht jetzt kurz sozusagen speziell auf die Frage. Es gibt erstens die Möglichkeit eines In-Kamera-Verfahrens. Das heißt, das Geschäftsgeheimnis bleibt gewahrt, dennoch kann aber eine dritte Person objektiv beurteilen, nach welchem Prinzip hier. Und derjenige, der den Algorithmus benutzt, muss ihn dieser dritten Person In-Kamera, also ohne dass die Öffentlichkeit es wahrnimmt, zur Kenntnis geben. Ein anderer Fall, der immer wieder zitiert wird, ist, wenn wir für Suchmaschinen vollständig wüssten, wie die Spamfilter zum Beispiel funktionieren. Dann würden die Spamfilter morgen nicht mehr funktionieren, weil diejenigen, die Spam schicken, sich genau darauf einschießen können. Auch das ist wahr, auch da könnte man im juristischen Fall ein Kameraverfahren benutzen. Im praktischen Fall kommt aber hinzu, dass man in ganz vielen Fällen das exakte Kriterium gar nicht kennen muss. Es würde ja schon reichen, wenn wir in etwa wissen, wie es gemacht wird. Ja, und ich glaube, ich meine, denken Sie an, ich komme aus Braunschweig, das ist gleich neben Wolfsburg, ja. Natürlich ist es ein Geschäftsgeheimnis, wie der Motor genau gebaut ist und wie die Motorelektronik genau aussieht. Ja, ich meine, die ist von Bosch, aber ist egal. Aber trotzdem kann man von VW erwarten, dass sie in einem gewissen Maße den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen, wie das Auto funktioniert. Und auch dem Kunden in einem weniger detaillierten Maßen zur Verfügung stellen, zum Beispiel welche Abgaswerte er hat, und zwar korrekt, wie er gebaut ist, ob zum Beispiel ein Elektromotor drin ist oder nicht. Ja? Ich meine, solche Sachen würden wir doch gerne wissen, wenn wir ein Auto kaufen. Und warum sollten wir sagen, ah ja, nee, ist alles Geschäftsgeheimnis, können wir nicht drüber reden. Also das Argument wird im Moment sehr stark als Totschlagargument benutzt. Und wir sollten sofort sagen, nee, hier ist Funktionstauglichkeit und Wettbewerbsvorteil nicht mehr gewahrt, wenn hier irgendwas verraten werden muss. Halte ich aber für eine Schutzbehauptung an der Stelle. Okay? Gut. Die erste Art von Algorithmen, die Sie schon kennengelernt haben, ist gleichzeitig die wichtigste. Das, was Sie als schriftliche Addition kennengelernt haben, ist letztlich das Grundprinzip aller Algorithmen, die es gibt. Alan Turing, den ich vorhin schon erwähnt habe, hat sich überlegt, was heißt es überhaupt, etwas formal zu schließen, was heißt es überhaupt, etwas berechnen zu können. Und im Wesentlichen ist die Regel, Sie haben ein Blatt Karo-Papier und Sie haben Regeln, nach denen Sie auf diesem Karo-Papier herumlaufen, schreiben und lesen. Das ist es. Das ist die Turing-Maschine. Und die Turing-Maschine ist bis heute das einzige Rechner, oder alle anderen Rechnermodelle, die wir bis heute gefunden haben, sind äquivalent zur Turing-Maschine mit einer einzigen Ausnahme, und das ist der Quantencomputer. Alle physikalisch realisierten Rechenmodelle sind nichts anderes als ein Stück Papier und eine Rechenregel, wie man darauf vorzugehen hat. Fertig. Das ist ein Algorithmus, das ist alles, was passiert. So, jetzt sehen Sie aber folgende Sache. An dieser Stelle wissen Sie, dass wenn Sie bestimmte Rechenregeln oder bestimmte Schreib- und Leseregeln einhalten, dann kommt immer das Richtige raus. Wenn Sie die Regeln anders machen, dann kommt nicht das Richtige raus. Mit anderen Worten, ein Algorithmus kann sich jeder von uns beim Frühstück überlegen und beim Zähneputzen gleich den zweiten. Aber das bringt nichts. Entscheidend für jeden Algorithmus ist die Analyse. Und jeder Algorithmus, der was taugt, hat eine Analyse. Ein Algorithmus ohne Analyse ist nichts anderes als Datenschütteln. Das ist auch ein Algorithmus, aber bringt nichts. Wir müssen wissen, was in einem Algorithmus gemacht wird, damit wir wissen, was dieser Algorithmus taugt. Die allgemeine Definition eines Algorithmus formal ist nur, Sie haben bestimmte Plätze, auf denen Zeichen stehen können, und Sie haben Regeln, nach denen Sie diese Zeichen lesen und umformen. Fertig. Ja, können Sie alles Mögliche mitmachen. Wenn Sie es nicht analysieren, was dabei rauskommt, bringt es nichts. Es gibt viele Algorithmen, die Sie so analysieren, dass Sie exakt wissen, was dabei rauskommt. Dass Sie wissen, dass gültige Schlüsse dabei rauskommen. Viele Beispiele dafür, hier, Sie kennen zum Beispiel kürzeste Wege-Problem, ne, was Ihr Navi macht. Das ist ein exakter Algorithmus. Wenn die Daten stimmen, dann ist das genau der kürzeste Weg bezüglich dieser Daten. Ja, und wenn Sie der Meinung sind, nein, das Navi hat ja keine Ahnung, hier drüben geht es ja viel schneller, ja, dann haben Sie andere Daten als das Navi. Ansonsten ist das exakt. Ja. Selbe hier fürs Pizza-Problem. Sie wollen irgendwie 20 Pizzen in Konstanz ausliefern. Je nachdem, welche Reihenfolge Sie fahren für das Ausliefern, wird die letzte Pizza ein bisschen kälter oder ein bisschen weniger kalt sein. Ja. Etwas praktischere Anwendung, wenn Sie einen Schweißroboter bei Mercedes stehen haben, wenn der eine bessere Reihenfolge für die Schweißpunkte fährt, dann ist das ganze Ding produktiver und zwar aus dem Nichts. Sie brauchen nicht mehr Energie, Sie brauchen nicht mehr Mitarbeiter oder mehr Roboter, Sie müssen einfach nur sich ein bisschen weniger dumm anstellen in der Reihenfolge. Ja? Also kein ganz unwichtiges Problem, ganz exakter, klar analysierbarer Algorithmen dafür. So, warum sind wir nicht dabei geblieben? Naja, oder sagen wir so, ist das künstliche Intelligenz? Ja, ich meine, das ist eine verflixt intelligente Entscheidung. Aber wir nennen das nicht künstliche Intelligenz. Gerade die Entscheidungen, die von Computern getroffen werden und die exakt analysierbar sind, nennen wir in der Regel nicht künstliche Intelligenz. Und das liegt daran, wir sprechen ja darüber, wie wir uns die Welt erklären und wie wir uns die Welt erzählen, das liegt daran, dass das Wort künstliche Intelligenz so ein Unfall der Wissenschaftsgeschichte ist. Es gab in den 70er, 80er Jahren gab es eine Menge Leute, die Algorithmen gemacht haben, zum Beispiel solche exakt analysierbaren Algorithmen, und da gab es auch eine ganze Menge Algorithmen, die man nicht analysieren konnte. Da gab es alles Mögliche, gibt es heute noch. Ja, irgendwie Ameisenalgorithmen und genetische Algorithmen und Abkühlalgorithmen. Gibt es alles. Ja, so, und die sind oft gar nicht so schlecht. Wenn man es ausprobiert, funktioniert das einigermaßen, aber man kann nicht so richtig verstehen, warum. So, und jetzt stellen Sie sich vor, das sind so Pi mal Daumen-Algorithmen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen einen Forschungsantrag. Ja, ich bin Wissenschaftler, ich kann nur forschen, wenn ich einen Antrag durchbekomme. Also muss ich einen Antrag stellen und da schreibe ich drauf, ich hätte gerne 3 Doktoranden für Pi mal Daumen-Algorithmen. So, jetzt sind Sie der Geldgeber, kriege ich die 3 Doktoranden? Wahrscheinlich nicht. So, wenn ich aber heute einen Antrag stelle und sage, ich hätte gerne 30 Doktoranden für künstliche Intelligenz, dann sagen Sie, ja, nein, nehmen Sie 60. Ja? Das macht Google ja auch. Ja? Das heißt, wenn Sie das Ding künstliche Intelligenz nennen, dann ist das einfach ein bisschen besseres Wissenschaftsmarketing. Und letztlich ist nichts anderes passiert. Künstliche Intelligenz hat schon seit Jahren, seit Jahrzehnten in der Mathematik und in der Informatik eine klare Bedeutung. Das sind ganz bestimmte Arten von Algorithmen, die ein bisschen anders funktionieren als andere, die ein bisschen anders analysiert werden als andere. Die nennt man halt künstliche Intelligenz. Da haben wir uns vorher nie Gedanken darüber gemacht, dass wir die so nennen. Wir hätten sie auch Schätzalgorithmen oder Pi mal Daumen-Algorithmen nennen können. War, wie gesagt, wissenschaftspolitisch nicht so ganz praktisch, also hat man es so genannt. Aber das hat mit dem aus dem Begriff ableitbaren Bedeutung überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach ein Zufall, dass diese Algorithmen so genannt worden sind. Schauen wir sie uns kurz an. Das ist eine Schulklasse. Und zwar die berühmteste Schulklasse der Digitalisierung. Das ist so 50er Jahre in Österreich. Links die Buben, rechts die Mädchen. Und diesen Schülern hat man eine Frage gestellt, die ganz, ganz einfach ist. Also ich bin jetzt im Werbetext, eine ganz einfache Frage. Wer ist dein Freund? Das kommt raus. Das Erste, was Sie merken, ist, Freundschaft ist keine bilaterale Angelegenheit. Ja? Es ist auch eine wahnsinnig, ich habe vorhin Werbetext gesagt, das ist eine ganz einfache Frage. In Wahrheit ist es auch eine wahnsinnig schwammige Frage. Ja? Was soll das schon heißen? Ja, die Jungs verstehen das vielleicht völlig anders als die Mädels. Egal. Gucken Sie mal dieses Mädchen hier. Das hat unheimlich viele Pfeile, die auf dieses Mädchen eingehen. Also höchstwahrscheinlich ist die sozial nicht ganz unwichtig. Könnte ja auch sozial nicht ganz unwichtig sein. Naja, es sind lauter Mädels. Aber es könnte auch helfen. Also ich meine, wir wollen das gar nicht beurteilen. Ja? Wir sehen einfach nur, sie wird von vielen als Freundin bezeichnet. Ja? Vielleicht hat sie auch nur einen Swimmingpool zu Hause. Egal, sie ist sozial nicht unwichtig. Was denn mit diesem Mädchen hier? Dies hat gar nicht so viele Pfeile. Aber es hat einen Pfeil von dem Mädchen, das so viele Pfeile bekommen hat. Und es hat den Pfeil, den einzigen Pfeil, den ein Mädchen von einem Jungen bekommen hat. Also eine total andere soziale Gruppe, nach unserem Bild hier. Ja? Eigentlich eine klar getrennte Gruppe, und da geht ein Pfeil rüber. Also wahrscheinlich ist das lila Mädchen auch überhaupt nicht unwichtig. Das heißt, wir könnten doch denken, dass das rote und das lila Mädchen sozial ziemlich stark sind. De facto wissen wir gar nichts. Wir haben die Kinder nie getroffen. Wir wissen überhaupt nichts über diese Menschen. Ja? Jetzt stellen Sie sich vor, jemand macht den Vorschlag, diese Auswertung, dass wir das lila und das rote Mädchen wichtig finden, vor allem das lilafarbene, zu benutzen, um sowas wie Kopfnoten zu vergeben. Na, endlich trennt man sich mal vom Bauchgefühl der Lehrer, die den einen halt lieber mögen oder so, und macht mal was Objektives. Ja, mal ein hartes Kriterium. Ja, die Kollegen grinsen alle, weil sowas Ähnliches wird mit uns als Professoren gemacht. Ne? Nicht mal harte Kriterien, wie oft werden wir zitiert? Ja? Das wäre super. Oder machen Sie einen Schritt weiter. Denken Sie, die Jüngeren von Ihnen, die irgendwann mal die Universität verlassen und einen Job suchen. Stellen Sie sich vor, der Personaler guckt Ihre Facebook-Verlinkung an und beurteilt da noch, wie viel soziale Kompetenz Sie haben. Sind Sie so ein Mauerblümchen, hier so irgendwie so da unten, keiner als Freund haben will, oder sind Sie irgendwie der Influencer innen drin? Na, sollten Personaler danach entscheiden? Könnte ja vielleicht nicht ganz unwichtig sein. Ich finde das persönlich alles totalen Schwachsinn. Ich würde das weder in den Schulen noch für Personalentscheidungen haben wollen. Warum? Naja, weil die Lehrer viel bessere Kriterien haben als so ein blödes Pfeildiagramm. Und weil auch Personaler bitteschön sich bessere Kriterien suchen können. Und auch wenn man Berufungsverfahren an der Universität macht, kann man was Besseres machen. Nämlich zum Beispiel verflixt nochmal die Forschungsarbeiten lesen. Ja? Ja? Das ging zu weit, Herr Siamre. Okay. Also nein, dieses Kriterium wollen wir nicht haben. Und trotzdem benutzen Sie alle dieses Kriterium jeden Tag. Und wahrscheinlich diejenigen, die gerade einen Laptop offen haben, benutzen es genau in diesem Augenblick, wenn Sie irgendwas auf Google nachgucken. Das ist das Kriterium, nach dem Webseiten sortiert werden. Und das ist auch völlig sinnvoll. Weil wenn Sie 1 Million Webseiten, die zu einem Schlagwort passen, sortieren wollen, dann können Sie eben nicht alle durchlesen. Dann müssen Sie eben ein grobes Kriterium nehmen. Aber darum ist das Kriterium nicht weniger grob. Es ist nur das beste Kriterium, was wir im Moment für die Webseitensuche haben. Wenn Sie ein besseres haben, sagen Sie jetzt nichts, gehen Sie nach Hause, ne? Nehmen Sie irgendwie Ihr Erspartes, kaufen Sie irgendein Programm. Sie müssen nicht programmieren können. Einen Programmierer kriegen Sie, ja? Geben Sie ihm ein paar hundert Euro, der hackt Ihnen das, morgen sind Sie Milliardär. Also Sie können aussuchen, wann Sie sich von Google kaufen lassen. Ne? Je nachdem, wie viele Milliarden Sie wollen. So, also wenn Sie ein besseres Kriterium hätten, wäre das ja toll. Aber das ist eben im Moment das Beste, was wir haben. Und deswegen ist es auch vernünftig, es zu benutzen. Nicht, weil es perfekt wäre, aber weil es eben ganz gut ist. Aber das heißt, dass wir den Algorithmus, der dieses Kriterium benutzt, auch anders bewerten müssen als den Algorithmus für die Addition, weil er eben nicht exakt ist. Also das Entscheidende daran ist, dass ich mit Ihnen ganz normal darüber diskutieren kann und an keiner Stelle sagen muss, jetzt muss ich Ihnen als Mathematiker aber mal sagen, das ist aber so und so. Ja? Nee, das ist hier völlig unwichtig. Weil das, was Sie da sehen, ist nicht der Algorithmus, mit dem Google Webseiten bestimmt. Das ist das Kriterium, nach dem der Algorithmus vorgeht. Dieses Kriterium, auf 1 Million Webseiten auszuwerten, da müssen Sie was über dünn besetzte Matrizen wissen, da kommen Sie dann in Spezialvorlesungen, da erklären wir Ihnen das alles, das tut richtig weh. Ne? Das wollen Sie nicht, das müssen Sie auch nicht. Den Algorithmus brauchen Sie sich gar nicht anzugucken, weil der Algorithmus ist analysiert und der kriegt genau dieses Kriterium raus, mit einer bestimmten Analyse dazu. Die haben wir für Sie gemacht. Das heißt, Sie müssen nur über das Kriterium diskutieren. Aber das sollten Sie bitte schon auch tun. Weil das ist nichts, wo Sie sich hinter Mathematik verstecken müssen. Das Kriterium können Sie in der Regel diskutieren. Das sage ich jetzt so. Also, die Kriterien können Sie auf den Tisch legen, wenn die Firma nicht behauptet, es ist ein Geschäftsgeheimnis. Wenn das Kriterium auf dem Tisch liegt, können Sie genauso kompetent darüber diskutieren, wie jemand, der kein Mathematiker ist. Ja? Aber, machen wir jetzt mal Folgendes. Also Sie denken jetzt mal bitte alle an Ihren Lebenspartner oder wenn Sie gerade keinen haben, an jemanden, in den Sie verschossen sind oder wenn Sie nicht verschossen sind, dann vielleicht an Ihre Mutter oder irgendjemand. Sie denken mal an jemanden, den Sie irgendwie, ne, dem Sie eine Beziehung haben, sagen wir mal so. Und ich rufe jetzt gleich ein paar Leute auf, also nehmen Sie es bitte ernst. Ich rufe jetzt gleich ein paar Leute auf und Sie erklären mir dann, woran Sie diesen Menschen erkennen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie Ihre Mutter erkennen würden. Ja? Also sagen Sie mir bitte, woran würden Sie Ihre Mutter erkennen? Und zwar nicht sowas wie, ja, die hat so eine komische Nase. Ich meine, wie soll ich irgendwie dann rausgehen nach Freiburg und nach Konstanz und die Leute suchen, die eine komische Nase haben? Das sagt mir gar nicht. Sie müssen das schon so beschreiben, dass ich das wirklich wieder nachvollziehen kann. Wahrscheinlich will jetzt niemand von Ihnen aufgerufen werden. Ne? Nicht nur wegen der Bühnenangst, sondern auch, weil Sie vielleicht nicht so richtig das Kriterium auf den Tisch legen könnten, an dem Sie jetzt jemanden erkennen. Aber Sie können die Leute ja erkennen. Und das hat viele Leute gewundert. Offensichtlich gibt es sozusagen Situationen, in denen wir ziemlich genau wissen, welche Musik ich mag, welche Geschenke meine Frau glücklich machen und welche nicht, wie ich meine Frau erkenne. Ja? Das funktioniert. Oder wie ich zum Beispiel laufe. Ja, können Sie mir mal genau erklären, wie Sie das machen mit dem Laufen? Wir schaffen das alle, aber wie? Ja? Das heißt, das sind ganz viele Dinge, wo wir das Kriterium nicht exakt hinschreiben können. Und an dieser Stelle sind Algorithmen häufig stecken geblieben. Und die Idee ist, dass man an dieser Stelle amorphe Kriterien benutzt. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein so ein typisches amorphes Kriterium, das wirklich ziemlich nah an dem ist, was real benutzt wird. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen wissen, welchen Film Sie toll finden heute Abend. Ja? Sie möchten gerne einen empfohlen haben. Und ich habe das jetzt mal so ein bisschen schematisch dargestellt. Meine Tochter und mein Sohn, also die haben die Filme alle nicht gesehen, keine Angst. Ja, die sind 5 und 8. Also keine, so, aber nehmen wir mal an. Ja? So, dann Sie finden Titanic gut, findet er irgendwie blöd. Harry Potter fanden beide gut, E.T. fanden beide bescheuert. So, das sind die Filme. Sie kennen alle Filme, das wäre jetzt wichtig. Ja? So, und jetzt komme ich. Oder Sie. Sie gucken sich all die Filme an und Sie teilen die Filme in diejenigen ein, die Ihnen gefallen und diejenigen, die Ihnen nicht gefallen. Aber bitte so, dass Sie eine Gerade durch dieses Bild legen können, so eine glatte Linie, so auf der, dass auf der einen Seite die Guten und auf der anderen Seite die Schlechten sind. Wenn Sie es nicht schaffen, ist es ein bisschen schwierig mit Ihrem Filmgeschmack. Ja? Das macht uns das Leben schwer. Am besten ist noch, wenn so ein bisschen Abstand ist zwischen der Geraden und dem anderen Film. Also wenn Sie es nicht hinkriegen, naja gut. Also ich kriege es ungefähr so hin. Ja, Phase 4 finde ich total super, liegt genau auf der Linie. Aber sagen wir so, er liegt noch auf der guten Linie. Schreck, Titanic, E.T., scheußlich, die restlichen Filme fand ich toll. So, okay, also was auch immer, welchen Bond auch immer Sie jetzt hier genau meinen, das ist ein bisschen unklar. Also wie auch immer, das ist eine Einteilung, Sie haben verstanden, hier unten sind die Filme, die ich nicht mag, hier sind die Filme, die ich mag. So, und jetzt kommt ein neuer Film raus, meine Kinder haben ihn natürlich längst gesehen und haben ihn bewertet. So, und jetzt steht der neue Film da, wo bei mir die schlechten Filme stehen. Und jetzt gucke ich ihn mir an und ich finde ihn gut. Was mache ich jetzt? Denken Sie mal zurück an die schriftliche Addition. Stellen Sie mal vor, Sie haben gezählt, wie viele Leute hier reingekommen sind und wie viele Leute da reingekommen sind. Danach haben Sie schriftliche Addition gemacht und ausgerechnet, wie viele Leute hier im Saal sitzen müssen. Und jetzt zählen Sie hier durch und stellen fest, das stimmt nicht. Es sind weniger Leute im Saal, als ich ausgerechnet habe. Fangen Sie dann an zu überlegen, ob vielleicht die schriftliche Addition nicht richtig ist? Oder sowas. Nein. Sie sagen einfach, da muss irgendwo anders ein Fehler sein, beim Zählen oder vielleicht ist einer hier nochmal raus und dann hier wieder rein oder so. Ja, Sie suchen in der Welt nach Erklärungen, weil Sie wissen, der Algorithmus ist exakt. Würden Sie an dieser Stelle hergehen und sagen, vielleicht habe ich den Film nicht richtig angeguckt, ne? Vielleicht mochte ich ihn doch nicht. Nein, weil dieser Algorithmus nicht exakt ist. Ja? Das ist ein statistisches Verfahren und mit statistischen Verfahren muss man halt anders umgehen. Das Erste, was ganz wichtig ist, alle statistischen Verfahren und der Kern dessen, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, sind in der Regel solche maschinelles Lernen, sind in der Regel statistische Verfahren. Und alle statistischen Verfahren leben von Korrelation statt von Kausalität. Und Korrelation nur zum, also ich meine, wir sind hier nah an der Schweiz, aber ich darf trotzdem sagen, es gibt eine super Korrelation zwischen dem Schokoladenverbrauch in einem Land und der Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Bürger dieses Landes einen Nobelpreis gewinnen. Die ist aber sowas von gut. Ja? Das ist, also es gibt kein statistisches Kriterium, das diese Korrelation nicht für ausgezeichnet halten würde. Trotzdem fände ich ein Bildungsministerium, was jetzt hergeht und Schoki-Plakate in den Schulen aufhängt, in der Hoffnung, dass wir mehr Nobelpreisträger kriegen, ein bisschen einfältig. Ja? Also Korrelation ist wirklich was anderes als Kausalität. Das ist kein Professorenproblem. Ja? Das ist ein echtes Problem. Ja? Und ich meine, naja, denken Sie sich einfach mal, was die Leute machen. Es gibt, das stand natürlich auch in der Presse, gab auch viel Ärger drum, es gibt Länder, in denen man solche maschinellen Lernverfahren benutzt, um zu beurteilen, welche Rückfallwahrscheinlichkeit ein Straftäter hat. Und danach dann entscheidet, ob er Haftverkürzung kriegt oder nicht. Und oh Wunder, das Ding wird total rassistisch. Ja, das hätte ich Ihnen vorher sagen können. Okay, also es sind statistische Verfahren mit statistischen Verfahren. Ich habe sie Ihnen hier einmal, ich wollte eigentlich nicht so viel Text in den Folien haben, aber einmal habe ich es aufgeschrieben. Es geht immer nur um experimentelle Zuverlässigkeit. Ja? Sie müssen bei dem statistischen Verfahren immer fragen, wie ist es getestet worden, auf welchen Daten ist es getestet worden, wie gut sind die Quoten, die Sie dabei haben. Zweitens, die Qualität der Ausgangsdaten spielt eine Rolle. Es ist total sinnvoll, dass Sie in der Onkologie maschinelles Lernen, Machine Learning benutzen, um den Erfahrungsbereich des Mediziners zu erweitern. Kein Arzt kann so viele Fälle im Kopf sortiert haben oder auch nur wahrgenommen haben, wie so eine Maschine. Total sinnvoll. Watson Oncology macht genau das, Produkt von IBM. Aber Watson Oncology hat nur die Lehrmeinung eines Klinikums in den USA benutzt. Ich weiß nicht warum, aber es war eine, zumindest, sagen wir mal so, ich weiß warum, weil sie eben da ihren Testcase gemacht haben, aber das Marketing hat es verkauft als Weltwissen über Krebsheilung. Jetzt nehmen Sie diese Lehrmeinung eines Hospitals in den USA und tragen die nach Asien. Da ist nicht nur eine andere Lehrmeinung, da ist auch die Biologie der Menschen ein kleines bisschen anders und deswegen auch die erfolgreiche Chemotherapie ein bisschen anders. Das heißt, sie haben einfach Quatsch gemacht. Ja? Also die Qualität der Ausgangsdaten ist relevant. Das Dritte ist, Sie sollten sich aber überlegen, ist das Phänomen, über das ich da gerade rede, überhaupt sinnvollerweise statistisch zu behandeln? Ja? Wenn Sie ein autonomes Auto fahren, und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, ja, wir haben 300 Verkehrstote im Jahr. Ich bin wirklich froh, wenn das weniger wird. Und es wird durch autonomes Fahren weniger werden. Aber ein autonomes Fahrzeug wird Machine Learning benutzen, um die Spur zu erkennen. Aber das ist ein physikalisches Phänomen, das ist relativ stabil. Da können Sie statistische Verfahren ziemlich gut benutzen. Ja, anfänglich funktioniert das nur, weil alle Tests in Kalifornien sind, da regnet es nie. Ja, mittlerweile können Sie das auch bei Regen einigermaßen, aber es ist immer noch schwierig. Ja, so auf der Baustelle und so. Auch für mich als Mensch. Aber egal. Aber okay, das wird maschinelles Lernen benutzen, aber an einer Stelle, wo es sinnvoll ist. Aber wenn Sie das Verhalten von Menschen, die vielleicht sogar darauf reagieren, wie sie beobachtet werden, mit einem statistischen Verfahren vorhersagen wollen, wenn Sie ein Phänomen haben, was eben nicht aus der Geschichte sinnvoll zu erklären ist, dann haben Sie eben keine vernünftigen Entscheidungen an der Stelle. Und das vierte ist, jedes statistische Verfahren muss wissen, wie es mit Ausreißern umgeht. Also dieser haarsträubende Fall einer irischen Veterinärmedizinerin, die nicht die australische Staatsbürgerschaft bekommen hat, weil sie durch den Sprachtest gefallen ist, und zwar durch den mündlichen Sprachtest. Weil der mündliche Sprachtest nämlich von einem Machine Learning Programm ausgewertet wurde. Ja, klar, haben Sie mal einen Iren gehört, aber egal. Also, so, das Verrückte daran ist, ich habe mich letzte Woche mit Juristen, in Deutschland wäre das nicht möglich. In Deutschland wäre es klar gewesen, dass die Frau gegen dieses Verfahren hätte klagen können und dass in dem Fall die Begründungspflicht für den Verwaltungsakt nicht gegeben gewesen wäre und man ihr dann trotzdem die Staatsbürgerschaft hätte geben können. In Australien war das anders. Also weder die Firma, die diesen Test anbietet, Pearson Standard Testing, noch die australische Regierung hat an dem Verfahren gezweifelt. Das Verfahren aufrechterhalten, wahrscheinlich auch um keinen Präzedenzfall zu schaffen, und hat auf irgendeine andere Art und Weise dafür gesorgt, dass sie in absehbarer Zeit australische Staatsbürgerschaft bekommen wird. Aber hier sehen Sie, dass Leute Verfahren benutzen, ja, sich von einem Verkäufer ein Machine Learning-Verfahren verkaufen lassen und nicht wirklich wissen, wofür es taugt und wo es nicht taugt. Und nicht wirklich verantwortlich damit umgehen, an welcher Stelle man Ausnahmen zulassen muss und wo nicht. Gut, ja, das ist die Hauptsache dessen, was wir im Machine Learning kennen, im künstlichen Intelligenz kennen, Machine Learning. Schauen Sie mal in die Exzellenzinitiative, da finden Sie nirgendwo das Wort künstliche Intelligenz, aber da finden Sie massenweise Forschungsprojekte, die zum Hauptantrag eingeladen sind, wo maschinelles Lernen drinsteht. Ja? Das ist ein unglaublich leistungsfähiges Tool, gerade bei Bilderkennung, bei Spracherkennung und auch bei Computerlinguistik. Ja? Da sind es unglaublich, und auch bei Robotik, also bei motorischen Themen. Aber natürlich haben wir immer das Problem, dass wir amorphe Kriterien haben. Das heißt, am Ende wissen wir nicht, nach welchen Kriterien entschieden wird. Und das ist für uns zum Beispiel im autonomen Fahren ein echtes Thema. Und wir hätten gerne, und das sind nicht nur wir im autonomen Fahren, das sind auch viele andere Bereiche, die Situation, dass wir mit dem maschinellen Verfahren, mit dem maschinellen Lernen, Kriterien ermitteln und dann nachträglich die wieder in menschenlesbare Regeln übersetzen. Das heißt, das amorphe Kriterium darf erstmal arbeiten, aber am Ende erklärt mir der Computer, was er an Regeln gerne hätte. Und dann kann ich als Mensch immer noch sagen, also weil es wenige Regeln sind, kann ich immer noch sagen, das ist ein sinnvoller Regelsatz oder nicht. Und dann kann ich als Mensch analysieren ob dieser Regelsatz dazu führen wird, dass das Auto vielleicht doch mal auf dem Fußweg drauf fährt. Und wenn ich der Meinung bin oder wenn ich rigoros analysieren kann, dass das nicht passieren wird, dann bin ich mit dem Regelsatz zufrieden. Das heißt, das Problem, das wir beim maschinellen Lernen amorphe Kriterien haben, ist genau das Problem, was wir angehen wollen, indem wir von da wieder zurückkommen und menschenlesbare Regeln haben möchten. Gut, jetzt gibt es eine ganze Menge Dinge, ganze Menge Probleme, für die maschinelles Lernen einfach Quatsch ist. Also wenn Sie die Zeitung lesen, haben Sie manchmal so den Eindruck, das ist so eine Art, also das heißt die Zeitung, ich habe schon Leute, die sowas zu entscheiden haben, dazu gehört, die sagten, naja, wir haben uns sozusagen entwickelt. Zuerst hatten wir regelbasierte Algorithmen, die konnten Schach. Ja? Jetzt haben wir diese Mustererkennungs-künstliche Intelligenz, die können sogar Go. Ja? Sozusagen wie so ein Fortschritt. Also das stimmt nicht. Schauen Sie mal hier, das sind alles Probleme, wo Sie absolut bescheuert wären, wenn Sie da maschinelles Lernen benutzen würden. Da können Sie exakte Algorithmen verwenden und die sind Weltklassen besser als maschinelles Lernen. Das heißt, das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, ist ein spezieller Bereich der Algorithmen, der für bestimmte Anwendungen sinnvoll ist. Aber für andere Anwendungen ist es eben nicht sinnvoll. Es ist nur nicht so hip, diese anderen Algorithmen im Moment zu benennen, wie künstliche Intelligenz. Und jetzt zeige ich Ihnen, weil Sie vielleicht das mit dem Go auch gehört haben, zeige ich Ihnen mal, warum künstliche Intelligenz so gut in Go ist. Schauen Sie, kennen Sie dieses Spiel? Okay, möchten Sie spielen? Wo würden Sie denn setzen? In der Mitte, das ist eine gute Idee. Jetzt spiele ich gegen Sie, ich setze da oben rechts. Ja, irgendwie so, wir werden irgendwie fertig. Ja, Entschuldigung. So, also jeder, der das Spiel kennt, weiß, es gibt sowohl für den Anfangenden als auch für den Gegenspielenden eine Strategie, sodass immer unentschieden rauskommt. Ja? Das heißt, wir können wirklich gut Tic-Tac-Toe spielen. Wir können wirklich Tic-Tac-Toe spielen. Niemand von uns kann richtig gut Schach spielen. Beim Schach stochern wir alle so ein bisschen rum. Auch die Großmeister. Wir spielen einfach super schlecht Schach. Wir spielen auch super schlecht Go. Und auch AlphaGo, also der künstliche oder der Mustererkennungsalgorithmus von Google, der das macht, spielt super schlecht Go. Er hat auch gar keine Chance, gut Go zu spielen, weil Go viel zu komplex ist. Aber er spielt eben besser als wir. Er ist halt der Einäugige unter den Blinden. Ja? Und das ist der Punkt. Wir können künstliche Intelligenz an Stellen einsetzen, wo wir kein Kriterium kriegen, um eine exakte, perfekte Lösung zu kriegen. Das heißt, wir verwenden das Wort künstliche Intelligenz genau an den Stellen, wo wir eben nicht das, was wir eigentlich als Intelligenz bezeichnen würden, nämlich eine exakte, eine argumentierte, eine vollständige Lösung angeben können. Genau das sind die Algorithmen, die wir als künstliche Intelligenz bezeichnen. Sie können deswegen besser als wir Go spielen, weil wir so wahnsinnig schlecht Go spielen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Also eine KI im Wortsinne, eine künstliche Intelligenz im starken Sinne gibt es nicht. Das, was wir an real existierender KI haben, ist ein leistungsfähiger, sehr leistungsfähiger Teil von Algorithmen. Für bestimmte Bereiche hervorragend geeignet, für andere nicht. Die Auswahl dessen, was wir künstliche Intelligenz nennen und was wir nicht künstliche Intelligenz nennen, ist historisch kontingent, ist ziemlich willkürlich. Es hat halt diese Algorithmen getroffen. Es könnte genauso gut andere getroffen haben. Es gibt gerade dort den Begriff künstliche Intelligenz, ist auch ein bisschen schwammig, aber es wird gerade dort der Begriff künstliche Intelligenz verwendet, wo wir kein klares Kriterium haben und wo wir keine strenge Gültigkeit haben wollen, sondern mit einer Wahrscheinlichkeit zufrieden sind, mit der etwas gibt. Die künstliche Intelligenz imitiert Verhalten, wo wir kein exaktes Verfahren angeben können, aber bitte auch da, es imitiert unser Verhalten, es entscheidet nicht genauso wie wir. Also ein künstliches neuronales Netz ist ein tolles mathematisches Objekt. Ich könnte Ihnen 3 Stunden Vorlesung darüber halten und es gibt Kollegen, die könnten Ihnen 30 Stunden Vorlesung darüber halten, was das für tolle Eigenschaften hat. Aber es hat nichts damit zu tun, was ein tatsächliches neuronales Netz in ihrer aller Hirne tut. Und wir wissen sehr wenig darüber, wie das genau funktioniert, aber wir wissen genug, um zu wissen, dass es nicht so funktioniert wie ein künstliches neuronales Netz. Also wir reden da sehr oft mit Metaphern. Auch das Lernen ist eine Metapher. Es ist nicht so, wie ein Mensch lernt. Es ist eine Metapher, um diese Algorithmen zu bezeichnen. Also wenn man künstliche Intelligenz benutzt und wenn man sie richtig benutzt, wenn man sie klug benutzt, wenn man nachfragt, welche Kriterien oder welche Analysen es jeweils für die Algorithmen gibt, dann kann das eine ziemlich sinnvolle und leistungsfähige Sache sein. Aber jede Intelligenz, die wir unter Menschen kennen, ist nicht darauf angelegt, mit Autorität zu argumentieren. Ja? Als Mathematikprofessor gehe ich nicht zu meinen Studenten und sage ihnen, der Satz von Green gilt aber, Herrgott. Ja? Sondern ich beweise ihnen diesen Satz. Ja? Mag nicht jeder diesen Beweis, aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir sogar Mühe, einen besonders schönen und besonders verständlichen Beweis für den Satz zu finden. Das heißt, Intelligenz fordert nicht Autorität ein, sondern Intelligenz argumentiert, erklärt und rechtfertigt sich. Und künstliche Intelligenz sollte kein Wort sein, mit dem wir die Frage nach Rechtfertigung zur Seite schieben, mit dem Verweis darauf, das sei irgendwie eine höhere Intelligenz, die wir nicht so richtig verstehen, die selbst die Entwickler nicht mehr verstehen oder irgend so ein Quatsch. Sondern künstliche Intelligenz ist das, was wir vorhin gesehen haben, es ist ein statistisches Verfahren, das uns Hinweise geben kann und das, wenn es analysiert werden kann, eine Gültigkeit hat in dem Rahmen dessen, was analysiert wird. Mehr nicht. Ich glaube, die Geschichte, die ich Ihnen am Anfang über die Eisenbahn erzählt habe, soweit ich weiß, stimmt die gar nicht. Soweit ich weiß, ist niemand aus dem Kino in Paris rausgerannt. Aber es ist für das Kino, das damals, Eisenbahn war auch ziemlich neu, aber das Kino war richtig neu. Und es ist bis heute sozusagen ein Gründungsmythos oder ein Zielbild für Filmemacher, diese Vorstellung wieder zu erschaffen, dass Leute so beeindruckt sind von einem Film, dass sie vor Angst rausrennen würden. Ja? Das heißt, es gab nie diese Situation, dass es tatsächlich funktioniert hat, so wie es nie eine künstliche Intelligenz gibt und geben wird. Aber das Wort wird benutzt, um die Autorität dieser Algorithmen zu erhöhen und übrigens am allerwenigsten von den Wissenschaftlern, die sich tatsächlich damit auskennen und das betreiben. Also wenn Sie ins Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gehen, werden Sie sehr wenige Leute finden, die das in dem emphatischen Sinne verstanden haben wollen. Das sind souveräne und seriöse Wissenschaftler, aber das sind sicherlich keine Leute, die esoterische Thesen über den Menschen und die Maschinen vertreten. Ich hoffe, dass die Entwicklung, die wir im Bereich heute als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, aber auch in anderen Algorithmen weiter vorangeht, dass die Gesellschaft besser versteht, was Algorithmen tun. Und ich wünsche mir, dass wir ziemlich bald dazu kommen, das Wort künstliche Intelligenz zum Unwort des Jahres zu erklären. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Stiller. 15.355. Falls die Addition mal vollständig werden soll.
Ich bin Ihnen so dankbar. Endlich.
Ja, nebenher. Irgendwas muss ja das Gehirn nebenher tun, damit es sich konzentrieren kann. Nun gut.
Tut mir leid, dass ich Sie so gelangweilt habe, dass Sie rechnen mussten.
Nein. Fingerübung. Sie machen ja auch Atempausen, da muss man ja was tun.
Ah, okay.
Würde es Ihrer Auffassung nach zu einem mündigen Menschen heute gehören, über diese Zusammenhänge Bescheid zu wissen?
Ja. Wir haben, also Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass irgendjemand mal das Wort Algorithmen-TÜV durch den Blätterwald geblasen hat. Das ist so eine Vorstellung, ja, das ist wohl wichtig, das ist wohl schwierig, da muss man was regeln, das soll doch mal irgendwie eine Behörde machen. Da muss ich nicht nachdenken. Aber so funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Wir brauchen mündige Bürger, wir brauchen mündige Konsumenten. Wir wollen nicht einfach alles verbieten, wir wollen nicht den Unternehmen sozusagen im Keim schon vorregeln, was das wäre sicherlich für den Innovationsbereich, den es da gibt, tödlich. Aber wir können es auch nicht damit überlassen, dass... Das schauen Sie, wenn das jetzt eine Colaflasche wäre, ja, dann würde ich da drauf gucken und lesen, irgendwie 10,1 Gramm Zucker in 100 Millilitern und das sind 200 Milliliter. Ich bin jetzt Matheprofessor, dann kann ich das also hinkriegen. So, und dann denke ich mir, ja, 20 Gramm Zucker, toll. Ja, finde ich total super. Kann ich noch mehr Zucker haben? Nee, denke ich mir nicht, weil ich ein bisschen was, ich habe wirklich keine Ahnung von Ernährung, ich bin sicherlich kein Ökotrophologe, aber so ein bisschen was habe ich verstanden. So, und wenn wir so viel davon verstanden hätten, dass wir zumindest einen Beipackzettel zu Algorithmen lesen könnten, würden wir wissen, was da draufsteht, dann könnten wir auch an vielen Stellen mündig mit Produkten umgehen.
Ich glaube, jetzt haben wir ein statistisches Problem. Wie viele mündige Bürger haben wir denn?
Dazu will ich mich auf gar keinen Fall heute Abend los.
Ja. Nun denn, wollen Sie einsteigen in unsere Diskussion? Ja, bitte. Wir brauchen einen Beipackzettel für Algorithmen. Die müssten doch hinzugefügt werden, wo immer sie eingesetzt werden.
Also für eine Suchmaschine kriegen Sie ziemlich viel erklärt. Und zwar von denen, die die Suchmaschine betreiben. Weil die ein Interesse daran haben, dass die Menschen nicht auf die Idee kommen. Also ich meine, es gab ja Studien, dass man durch die Veränderung der Reihenfolge, in der Kandidaten in einer Regionalwahl bei Google genannt wurden, beeinflussen kann, wer gewählt wird. Ja, aber das ist meines Erachtens kein Problem der Algorithmen, das ist ein Problem der Demokratie, wenn es nur noch davon abhängt, wer bei Google vorher, ja, also wenn ich mich nicht weiter informiere. Nein, ich würde die Beweislast umkehren. Ich würde sagen, wenn jemand nicht bereit ist, wenn ein Berater nicht bereit ist, sich in die Karten so weit schauen zu lassen, dass ich ihm vertraue, dann vertraue ich ihm halt nicht. Das heißt, das Unternehmen selber muss doch ein Interesse daran haben, und viele Unternehmen haben auch ein Interesse daran, uns verständlich zu machen, wie so etwas funktioniert. Weil nur dann können wir das auch verantwortlich benutzen und dann kann das auch mehr Verbreitung erfahren. Also an den Stellen, wo Unternehmen da so extrem abschottend sich verhalten, kann ich das Unternehmen oft nicht verstehen, muss man letztlich sagen, ja, dann müsste der Markt dafür sorgen, dass eben dann an der Stelle auch der Verbraucher es einfach nicht benutzt.
Hier haben wir eine Frage. Also, Sie zitieren Stephen Hawking, der über die schnell wachsende Leistungsfähigkeit von Computern sich geäußert hat und prognostiziert, dass genau deshalb, weil der Abstand immer größer werden würde, die Computer die Herrschaft übernehmen. Wie sehen Sie das? Wann ist es soweit?
Also zunächst einmal das sogenannte Moore'sche Gesetz. Also wenn Sie sich das so vorstellen, fahren Sie mal ins Legoland. Ja? Da haben Sie in Maßstab 1 zu 150 haben Sie den Eiffelturm nachgebaut und die höchsten Gebäude unserer Zeit. Und wenn Sie daneben stehen, merken Sie, das ist im Wesentlichen das Gleiche. Ja, der Eiffelturm ist 300 noch was und die höchsten Gebäude unserer Zeit sind na, so ein bisschen mehr als doppelt so hoch. Ja, über 100 Jahre ungefähr verdoppelt. Die Rechenleistung von Rechnern hat sich lange Zeit ungefähr alle anderthalb bis zwei Jahre verdoppelt. Ja, also das kommt darauf an, was Sie genau zählen da als Rechenleistung. Die Leistungsfähigkeit von Algorithmen übrigens hat sich in vielen Bereichen um das Hundertfache bis Tausendfache schneller entwickelt als die physische Leistungsfähigkeit von Rechnern. Also vieles von dem, was wir heute an Möglichkeiten haben, ist nicht die physische Leistungsfähigkeit der Rechner, sondern der algorithmische Fortschritt. Okay, das gilt alles. Das physikalische Gesetz, oder dieses ist ja kein physikalisches Gesetz, aber dieses Gesetz des Zuwachs an Rechenleistung rutscht an physikalische Grenzen heran. Ja, also Sie werden einfach irgendwann in den Bereich kommen, ich meine, Sie müssen ja für eine Berechnung, müssen Sie ja mindestens, irgendwas müssen Sie ja verändern. Ja, also irgendwie irgendein Teilchen müssen Sie ja zumindest bewegen. Ja. Das heißt, das kann ja nicht immer schneller werden, ja, oder immer kleiner. Ja, also es gibt sozusagen da eine Grenze. Es gibt heute schon thermische Grenzen, an die Prozessoren stoßen. Deswegen geht man mehr dazu über, dass man mehrere Prozessoren oder mehrere Kerne in Prozessoren hat. Hat man wieder ganz neue algorithmische Probleme, wenn man solche sogenannte Networks on Chip hat. Ja, also wenn man so die mehrere Prozessoren, die so ein Netzwerk bilden, um eben noch eine Rechensteigerung zu haben. Und da gilt übrigens das Gesetz, also Sie kennen alle diese bescheuerten Matheaufgaben, ja? Irgendwie 17 Blumenhändler können 44 Blumensträuße in 3 Stunden binden. Wie viel schaffen 12? Ja? So, die Leute waren nie in einem Blumengeschäft, die solche Aufgaben stellen. Das ist schon mal klar. Also dieser einfache Dreisatz funktioniert nicht, wenn Sie versuchen, also Sie können nicht einfach dadurch, dass Sie doppelt so viele Chips haben, doppelt so schnell rechnen. Also das alles entwickelt sich weiter, aber es entwickelt sich sicherlich nicht in dieser Verdopplungsform immer weiter. Stößt an Grenzen. Warum ich Ihnen das alles so in dieser Breite erzähle? ich kann nicht einfach irgendein Gesetz jetzt beobachten und sagen, das wird jetzt für die nächsten 2000 Jahre so weiterlaufen. Stephen Hawking denkt auch gerne in sehr großen Zeiträumen. Ne? Also da geht es auch um 10.000 Jahre, in denen wir dann jetzt uns darum kümmern müssten, die Erde zu verlassen und solchen Sachen. Ich kenne Stephen Hawking leider persönlich nicht. Ich weiß nicht genau, in welchem Kontext diese Aussage getroffen wurde, was genau dahinter steht. Also erstens glaube ich, dass dieser Fortschritt, oder weiß ich, dass dieser Fortschritt nicht in dem gleichen Maße weitergehen wird. Zweitens, natürlich können Computer eine ganze Menge Dinge besser als wir. Ja, Sie haben alle schon mal einen Taschenrechner gehabt, ne? Der kann das viel besser mit dem ausrechnen. Ja? Das ist überhaupt nicht problematisch. Und wenn die besser Go spielen als mir, macht mir das auch keine Angst. Aber um Herrschaft zu übernehmen, müssten Sie ja sowas wie einen Herrschaftswillen haben. Müssten Sie irgendwas vorhaben. Und da sehe ich keine Gründe für.
Ich schon mal. Nun gut, also eine Nachfrage. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Sie sagen, um einen Herrschaftswillen zu entwickeln, die Herrschaft zu übernehmen, müssten Computer Dinge können, die nicht einprogrammiert sind. Sie müssten sozusagen über ihre Programmierung hinausgehen können in einer kreativen Weise und sich dadurch selber weiterentwickeln hin zu solch einem Herrschaftswillen.
Also erstmal, Programme können durchaus Dinge tun, die wir uns nicht vorher für sie ausgedacht haben. Ja? Das ist gerade der Witz. Ja? Also wenn ich mir sozusagen vorstelle, dass ich jedem Programm genau vorschreibe, was es tut, und dann tut es das, dann habe ich nur ein Kochrezept. Ja? Und natürlich ist das Bemühen, genau diesen Effekt, dass man sozusagen alles schon mal vorher durchgedacht haben muss, bevor es denn der Computer macht, diesen Effekt immer weiter zurückzuführen. Ja? Dass er zum Beispiel hergeht und sagt, du kriegst jetzt ein paar Trainingsfälle und du überlegst dir selber, wie du am besten damit umgehst. Das ist jetzt wieder sehr grob formuliert, man nennt das sozusagen modellfreie Verfahren, wo man ein möglichst, also modellfrei heißt, ein möglichst allgemeines Modell gibt. Neuronale Netze, also einstufige neuronale Netze sind ziemlich naiv, aber wenn sie mehrstufig ist, ein neuronales Netz, dann dürfen Sie, als Journalist dürfen Sie schreiben, Deep Learning, ja, ein großes Wort. Also mathematisches Anwendung der Kettenregel. Wenn Sie in der Lage sind, solche Netze zu bauen und die zu stufen, dann haben Sie mathematisch gesehen ein sehr allgemeines Approximationstool. Also Sie können jede Funktion, die Sie irgendwie haben, in einem gewissen Sinne damit approximieren. Das heißt, Sie können auch wirklich das Ding einfach loslassen und versuchen lassen, irgendwas zu lernen. In der Praxis funktioniert dieses totale Blackbox-Verfahren ziemlich schlecht. Also in der Praxis versucht man immer, das mit etwas zu verbinden, was sozusagen Domain- oder gebietsspezifische Kenntnis ist. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Bilderkennung. Ja? Sie nehmen meine Tasche. Ich zeige Ihnen 50 Millionen Bilder meiner Tasche. Und der Computer versucht, aus diesen 50 Millionen Bildern herauszurechnen oder irgendwie sich zu überlegen, wie meine Tasche aussieht, und dann drehe ich die Tasche um. So, für Sie kein Problem zu erkennen, dass das immer noch die gleiche Tasche ist. Für das maschinelle Lernverfahren ziemlich schwierig. Weil das maschinelle Lernverfahren eben nicht, im Prinzip könnte das auch, wenn die Datenmenge wirklich so unglaublich groß, die Trainingszeit wirklich so unglaublich groß ist, könnte das sicherlich auch das nachrechnen. Aber es ist natürlich viel besser, wenn Sie ein bisschen Intelligenz, und zwar richtige Intelligenz, reinstecken und versuchen, dieses Programm lernen zu lassen, dass es ein dreidimensionales Objekt vor sich hat, und dieses Programm ein dreidimensionales Modell von dem Objekt bauen lassen. Und das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die gerade, ich glaube, am MIT wird das, sicherlich auch an anderen Stellen, aber vielleicht so ein bisschen pro domo, also da wird gerade so etwas entwickelt, dass man versucht, das Lernverfahren mit einem Verfahren, das ein dreidimensionales Modell baut, zusammenzuführen und dadurch mit sehr viel weniger Lernaufwand und mit einem realistischen Lernaufwand dreidimensionales Objekt, einen Stuhl oder so, den Sie drehen, wiedererkennen zu können. Ist übrigens kommerziell total der Brüller, weil wenn Sie eine App hätten, mit der Sie durch die Gegend gehen können und sagen, boah, die Handtasche, ne? Klick, so, die würde ich auch gern haben. Ne? So, drücken Sie drauf, oder den Pullover oder die Mütze, so, drücken Sie drauf, können Sie mit der App tierisch Geld verdienen. Ne? Weil wenn die App wirklich erkennt, welches Produkt das ist und mir dann empfiehlt, wo ich sie kaufen soll, toll. Ja? Unzählige Fashionistas besorgen sich diese App. Alle diese Käufe laufen über ihre App. Sie sind Milliardär. Ja? Also da ist durchaus Geld drin und sowas wird versucht. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Sie sagten, Entschuldigung, genau, Sie sagten, ob, also es ist durchaus so, dass Programme Dinge tun, die sie nicht vorher wissen. Aber einen Herrschaftswillen sehe ich da immer noch nicht. Überhaupt einen Willen sehe ich da noch nicht.
Ich sehe auch keinen Willen, aber womöglich haben wir was gelernt. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon darauf schließen lässt, was mit unserer Intelligenz los ist, aber ich hoffe mal, da ist was. Jetzt würde ich gerne abschließen. Vielleicht sind Sie nächste Woche wieder dabei. Wir sind nicht ganz weit weg von dem Thema, wo wir heute sind. Klaus Kornrax wird sprechen über den Mythos Roboter und schauen, ob die Sklaven oder die Herren der Zukunft sind. Womöglich kriegen Sie da nochmal eine andere Antwort, vielleicht aber auch dieselbe. Wir werden es sehen und womöglich wissen Sie es zu unterscheiden. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Herr Stiller.
Danke Ihnen.